willkommen beim Radio Attikan Podcast. Mein Name ist Nico.
Ich bin Malasch.
Und mein Name ist Eva. Unser erstes Thema heute ist der Religionsunterricht, der jetzt in Österreich und Deutschland wieder zum Thema geworden ist. In Bayern wird an Volks- und Mittelschulen zukünftig katholischer und evangelischer Religionsunterricht gemeinsam abgehalten. Darauf haben sich die großen Kirchen und das deutsche Kultusministerium geeinigt. Wie in Österreich ist auch der konfessionelle Religionsunterricht in Deutschland gesetzlich festgeschrieben. Aber wenn sich das die Kirchen untereinander und das Kultusministerium ausmachen, dann sind die Gesetze anscheinend nicht mehr so wichtig. Denn es ist festgeschrieben, dass ein konfessioneller Religionsunterricht abgehalten werden muss. Und wenn das beide Konfessionen miteinander machen, dann fällt die Konfessionsbindung ja aus diesem Unterricht raus.
Ja, das ist kurios. Also es ist überraschend, ob da nicht im Umkehrschluss man sagen müsste, na gut, wenn ihr euch als eine Religion vorstellt, dann gibt's auch nur eine. Dann behandeln wir euch als Einheit in Zukunft, müsste die Republik dann sagen.
Am Montag heißt es, der Luther, er hat voll die Kirche gespalten und mit falschen Lehren die Kirche in Deutschland zerstört. Und am Mittwoch heißt es dann, es gibt nur eine reine Lehre, nämlich die aus der Bibel. Und die Katholen, die das falsch interpretieren, die werden sowieso alle in der Hölle landen. Der nächste Montag gibt es wieder die Lutherbeschimpfung.
Ja, genau.
Wäre eine Lösung.
Aber man muss sich überlegen, warum die Kirchen dazu stimmen. Und das hat ja wahrscheinlich oder ganz sicher den einfachen Grund, weil sie gar nicht mehr so viele Schüler zusammenbringen, um einen eigenen Religionsunterricht machen zu können. Und bevor er komplett unter den Tisch fällt, weil pro Klasse nur, weiß ich nicht, 3 Kinder im katholischen Unterricht gehen wollen und hier in den evangelischen, legen sie sie zusammen, damit sie wenigstens irgendwas machen können.
Wir haben auch Nachwuchsschwierigkeiten bei den LehrerInnen.
Das kommt noch dazu. Ja, auch in Hamburg gibt es einen Religionsunterricht für alle. Ob diese bekenntnisübergreifenden Unterrichte überhaupt verfassungskonform sind, ist äußerst fraglich, wie wir es schon vorher gerade gesagt haben. Etliche Gutachten und selbst die, die im Auftrag der Kirche erstellt wurden, lassen da erhebliche Zweifel aufkommen. Am 1.2.1987 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, Religionsunterricht sei keine überkonfessionelle vergleichende Betrachtung religiöser Lehren, nicht bloße Morallehre, Sittenunterricht, historische und relativierende Religionskunde, Religions- und Bibelgeschichte. Sein Gegenstand ist vielmehr der Bekenntnisinhalt, nämlich die Glaubenssätze der jeweiligen Religionsgemeinschaft. Dies als bestehende Wahrheit zu vermitteln, ist seine Aufgabe. Bundesverfassungsgericht 74, 44, 252. Ja, wie das in einem solchen synkretistischen Unterricht geschehen soll, weiß man nicht wirklich.
Ich finde das fantastisch. Diesen Satz vom Bundesverfassungsgericht.
Ja.
Keine überkonfessionelle vergleichende Betrachtung. Das muss man sich wirklich einmal genau durchdenken. Nicht bloß Morallehre, Sittenunterricht. Ja. Sein Gegenstand ist vielmehr der Bekenntnisinhalt. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr deutliche Aussage. Ja. Danke dafür.
Ich habe recherchiert, ob es sowas in Österreich gibt, aber nichts gefunden. Also in Österreich gibt es nicht so einen Spruch, aber die Gesetze sind relativ klar und relativ ähnlich. Der Staat übergibt allen Konfessionen separat den Auftrag, die Inhalte zu entwickeln und den Unterricht auch zu kontrollieren und auch die Unterrichtenden auszuwählen und so weiter. Und es ist ein Recht der konfessionell gebundenen Schülerinnen und Schüler beziehungsweise deren Eltern, dass sie diesen Unterricht wirklich bekommen.
Also man müsste es fast von Seite der Schülerinnen und Schüler angehen, das zu kippen.
Ja, aber auch in Österreich gab es zum Beispiel ein Podiumsgespräch bei der Langen Nacht der Kirchen über den Beitrag religiöser Bildung zum Gemeinwohl. Und da hat die Wiener Schulamtsleiterin Pinz gemeint, dass die Zukunft mehr Kooperation der Konfessionen in Bildungsfragen im Interesse des Zusammenlebens und der Friedenssucht.
Friedenssicherung schon wieder.
Ja.
Ja, immer wieder.
Den Leuten, denen die Friedenssicherungen permanent durchbrennen.
Und ich finde es auch nicht so toll, wenn man den Ethikunterricht extra einführt für Nicht-Religiöse, dass die Wiener Schulamtsleiterin, also Schulamt ist natürlich Schulamt der Diözese Wien, dass die sich da einmischt.
Offensichtliche Unterwanderung.
Ja, also in Zukunft wird der Religionsunterricht verstärkt auf kooperative Formen setzen und auch neue Fächer und religionsübergreifende Allianzen suchen. Also ich verstehe das so, die werden sich auch noch in den Deutschunterricht, Geografieunterricht, in den vielleicht zukünftig kommenden Demokratieunterricht auch mit alle einbringen.
Ich stelle mir gerade vor, wie sie in Mathematik die Religionssachen da einbauen. Wie viele Vorhäute von Jesus in den Kirchen sind und die Kinder müssen die dann ja zusammenzählen, oder?
Das heißt immer, ein wichtiges Ziel des Religionsunterrichts sei Ambiguitätstoleranz. Also das Aushalten von unterschiedlichen Auffassungen. Und auf Mathematik angewendet ist das schon, ja, das Ergebnis dieser Multiplikation kann zwischen 30 und 40 liegen, aber es ist auch vollkommen okay, wenn du der Meinung bist, dass es 55 ist.
Ja, aber vielleicht rechnen sie dann im Mathematikunterricht die Austrittszahlen aus. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und als Vorschau, Statistik und so. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd.
Ja. Binz zeigte sich überzeugt, dass künftig das Verhältnis von Pastoral und religiöser Bildung neu zu bestimmen sein wird. Hier brauche es ein stärkeres Miteinander, da angesichts steigender Kirchen- und Religionsferne der Religionsunterricht neben der Wissensvermittlung auch vermehrt religiöse Erfahrungen ermöglicht. Für mich folgt aus der steigenden Kirchen- und Religionsferne genau das Gegenteil. Aber eigentlich meint sie hier, und zwar in komplett entgegengesetzte Richtung zum vorherigen, dass diese Religionserfahrung, die ja notwendigerweise konfessionsgebunden ist, stärker vorkommen soll. Und das in einem kooperativen Religionsunterricht. Also nochmal, am Montag sollte man Heilige anbeten und am Mittwoch etwas Evangelisches in der Art machen, wo Heiligenanbetung keine Rolle spielt.
Die Frage ist auch, was versteht sie unter religiöse Erfahrung? Ist das jetzt irgendetwas, dass da die Erfahrung, dass den Kindern plötzlich Maria erscheint? Oder ja, was versteht sie unter religiöser Erfahrung? Warum da nicht nachgefragt wird von den Reportern, die sie interviewen oder eben bei dem Podiumsgespräch, ist mir ein Rätsel.
Ja, zu dem Podiumsgespräch gehen halt nur religiöse Leute, die diese religiösen Erfahrungen als Fakt voraussetzen, weil sie sich halt schon mal eingebildet haben. Aber den Kindern kann man es noch antun, solange man sie in der Schule festhalten kann. Ja. Ja, und dann hat der Erzbischof Franz Lackner in seiner Funktion als Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz den Bildungsminister Christoph Wiederkehr bei seinem Antrittsbesuch besucht. Aus irgendeinem Grund ist es in Österreich vorgesehen oder normal, dass ein Vorsitzender der Bischofskonferenz beim Bildungsminister einen Antrittsbesuch abstattet. Beide haben bekräftigt, die gute Zusammenarbeit fortsetzen zu wollen. Ich frage mich, in welchem Bereich. Und sie haben unter anderem diskutiert, wie die Rolle der religiösen Bildung im Kontext des geplanten neuen Schulfaches Demokratiebildung sein soll. Also sehr interessant, die katholische Kirche will sich öffentlich auch hineinreklamieren in das Demokratiefach, das man neu einführt, weil nicht mehr alle in Religion gehen, wo ja angeblich bis jetzt Demokratie unterrichtet wurde, auch wenn es nicht sichtbar im Lehrplan drinnen ist. Also es bleibt spannend, es ist spannend, hoffen wir, dass das einfach nur für die Medien irgendein Höflichkeitsbesuch war und der Christoph Wiederkehr sich nicht von irgendwelchem Blödsinn, der ihm da erzählt wird, beeinflussen lässt.
Ja, so wie ich den Christoph Wiederkehr kenne, glaube ich nicht, dass er sich von irgendeinem Blödsinn beeinflussen lässt. Zugestehend dürfen wir vielleicht sagen, dass natürlich alle Akteure der Zivilgesellschaft, egal ob privilegiert oder nicht, selbstverständlich das Recht haben, mit der Regierung, mit Ministerinnen und Ministern Termine zu machen und dort ihre Meinung auch zu deponieren, egal wie lächerlich, deplatziert, gut oder schlecht wir das finden. Also das gehört zu einer Demokratie dazu. Befremdlich ist die Auffassung natürlich trotzdem, dass ein Unterrichtsfach, das ja ganz klar mit dem Religionsunterricht, speziell mit dem Konfessionellen, nichts zu tun haben wird, schon versucht wird, vereinnahmt zu werden von der Kirche, zumindest auch in Teilen. Das deutet ja auch darauf hin, dass die Kirche da ein bisschen auch die Gefahr sieht, dass sie da etwas verlieren könnte von ihren Privilegien und Sonderrechten in nächster Zeit. Und wir können das auch sicher nicht ausschließen.
Ja, wobei sie das ja dadurch verliert, dass die Bevölkerung ihr wegläuft. Und wenn sie sich in den Demokratieunterricht, den ja dann wirklich alle machen, einbringen kann, heißt das, dass sie wieder Zugriff auf Leute, die mit ihr eigentlich nichts zu tun haben. Wo auch die Eltern gesagt haben, nein, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Wir haben mit euch nichts zu tun.
Ja, ganz genau.
Das ist eine mögliche Folge dieser Aktion.
Ganz genau, so war das auch zu verstehen. Also der Verlust dieser Sonderrechte ist tatsächlich, vielleicht muss ich das präzisieren, gar nicht ein Verlust des Rechts, sondern ein Verlust der praktischen Umsetzbarkeit dieses Rechts, weil wenn nämlich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler so weit zurückgeht, dass man überhaupt keinen Religionsunterricht mehr durchführen kann, dann versucht sich die Kirche möglicherweise hier schon jetzt Ersatzangebote zu sichern.
Ja.
Wir haben übrigens, und da passt eigentlich gleich die nächste Geschichte dazu, ein ähnliches Beispiel in Tirol. Tirol und Vorarlberg. Da soll es einen neuen kooperativen Religionsunterricht an Berufsschulen geben. Unter dem Projektnamen Religion und Religionen ist da zu Beginn des aktuellen Schuljahres 25/26 an den Berufsschulen in Vorarlberg und Tirol ein gemeinsamer sogenannter dialogisch-kooperativer Religionsunterricht eingeführt worden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass mehrere Formen des Religionsunterrichts, also wie wir wissen, ist ja der Religionsunterricht an die Konfession gebunden, irgendwie zusammengepanscht wird zu einem gemeinsamen Unterricht. Das widerspricht aber eigentlich den gesetzlichen Grundlagen, die wir haben. Prinzipiell sind die Religionsunterrichte nämlich so konzipiert, dass sie einander ausschließend sind. Ich muss mich entscheiden als Elternteil oder später als Kind selbst, in welchen Religionsunterricht ich gehe. Jetzt diese Umgehung, die ganz offensichtlich deswegen gemacht wurde, weil die Zahl der Jugendlichen zu gering ist in den einzelnen Religionsunterrichten. Diese Umgehungskonstruktion ist nicht im Sinne des Gesetzgebers, ist nicht im Sinne der österreichischen Gesetze. Und man könnte sogar frech sagen, die Religionsgesellschaften bauen sich da ihren eigenen Ethikunterricht religiöser Prägung zusammen, den es in der Form nicht geben darf.
So ist das. Und die SchülerInnen und ihre Eltern haben einfach einen Rechtsanspruch auf konfessionellen Religionsunterricht.
Es geht ihnen, den Kirchen, ja nur darum, so viele Schüler wie möglich zusammenzukriegen, damit sie überhaupt einen Religionsunterricht machen können.
Genau.
Und um das geht's.
Und damit blockieren sie natürlich die Durchführung eines ordentlichen Ethikunterrichts, wie auch immer der heißt, ob das jetzt heißt Leben in einer Demokratie, Ethik- und Religionenunterricht oder wie auch immer dieses Fach bezeichnet wird. Jedenfalls kein Religionsunterricht konfessioneller Prägung oder Mitprägung. Und der wird damit natürlich ausgehebelt und da wird etwas dem in den Weg gestellt, das schwieriger auszuräumen sein wird.
Da haben Sie jahrzehntelang daran gearbeitet, dass das mit dem konfessionellen Religionsunterricht genau nach Ihren Vorstellungen, nach Ihrem eigenen Lehrplan, aber vom Staat bezahlt, so zementiert wird, dass man es nur mit 2/3 Mehrheit ändern kann, etc. Und dann, wenn es Ihnen nicht mehr passt, führen Sie einfach einen neuen Unterricht ein, verzichten damit auf die separaten, gesetzlich vorgesehenen Varianten. Und weil wir in Österreich sind und weil Sie Kirchen sind, passiert Ihnen halt nichts.
Ich habe euch erzählt bei der letzten Sendung, dass ich mich vor unsere Dorfkirche gesetzt habe und die Gottesdienstbesucher gezählt habe. Das war damals am 10. August, das waren Ferien. Und weil da natürlich erwartungsgemäß weniger Kirchenbesucher gekommen sind, habe ich mir gedacht, ich mache das Ganze noch einmal. Und habe mir dafür den ersten Advent ausgesucht. Das war der 30. November. Und zusätzlich zum ersten Advent war auch noch Adventkranzweihe. Jetzt kann man sich denken, dass da ein großer Ansturm ist, dass jeder seinen Adventkranz segnen lassen möchte. Und ich habe mich wieder bewaffnet mit einem Zettel und einem Bleistift und habe gezählt. Was schätzt ihr, wie viele Besucher da waren? Im August waren es 18 Personen. Und was denkt ihr, wie viele waren es am ersten Advent?
Kommt darauf an, ob die Kirche geheizt ist oder nicht. Aber ich würde sagen, die Kirche ist geheizt und es waren 22.
Ich würde sagen, ungefähr das Dreifache. 54, oder?
Ihr seid beide nicht nahe dran. Oh. Es liegt genau in der Mitte. Es waren ganze 33 erwachsene Besucher, die 3 Kinder mitgeschleppt haben. Also insgesamt 36 Personen. Ja, also der Andrang war auch nicht wirklich besonders groß. Und auch da war der Altersschnitt wieder 65 plus. Wenn man die eine Familie weglässt, die waren jung, also die waren, ich sage einmal, Ende 20, mit 2 kleinen Kindern und haben entweder Russisch oder Ukrainisch gesprochen und eine Dame mit einem ungefähr 10-jährigen Buben. Und der Rest war wieder 65 plus.
Aha.
Im Endeffekt waren es eben 2,75% von den Katholiken, die zu dem Gottesdienst gegangen sind, ohne Kinder jetzt, ja, weil die Kinder zähle ich da jetzt in dem Fall nicht mit. Und 1,26% der Gesamtbevölkerung.
Mhm.
Aber nur von unserem Dorf. Und wie ich schon gesagt habe, gehören ja 3 Pfarrgemeinden zu unserer Pfarre dazu.
Das heißt, da waren Besuchende auch dabei.
Ja, die Besucher von den anderen beiden Dörfern sollten eigentlich auch zu diesem Gottesdienst kommen. Ja, ich habe mir jetzt auch noch rausgesucht, wann die Zähltage sind. Und die sind ja an einem Fastensonntag im Frühjahr und Christkönigtag. Und ich werde dann schauen, dass ich das nächste Mal, wenn ich zählen gehe, an einem dieser Tage hingehe. Weil dann haben wir vielleicht wirklich einen richtigen Vergleich. Mal schauen, wie es da dann ausschaut.
Ja, danke für dieses Update.
Gerne.
Statistiken sind immer gut. Der Meinung bin ich sowieso auch.
Vielleicht hast du deine berufliche Schlagseite auch.
Ja, hast mich erwischt. Ja, also ich habe es auch schon zum Beispiel in der Signalgruppe angekündigt. Es gibt eine neue Website namens stadtkw.at. Das könnte man so interpretieren, Statistiken über konfessionsfreie oder Statistiken mit konfessionsfreien Bezug oder so. Ist einfach nur eine Abkürzung. Werden wir natürlich verlinken in den Shownotes. Und da gibt's jetzt einiges. Ich habe einfach all die Daten, die ich über die Jahre gesammelt habe, in eine strukturierte Form gebracht, in eine Datenbank überspielt und so eine Dashboard-basierte Oberfläche dazu eingerichtet, dass man die Daten in Diagrammen sehen kann. In jedem Diagramm kann man die Rohdaten auch herunterladen und es sind jeweils Erklärungen dabei. Und das ist jetzt so angelegt, dass ich es relativ einfach aktualisieren kann. Wenn irgendwo neue Daten reinkommen, ist das eigentlich eine Zeile in einer Tabelle. Das heißt, sobald ich die Daten habe, können sie dort online gehen. Wir haben da zum Beispiel historische Verläufe von wichtigen Kennzahlen über die Konfessionszugehörigkeit und die Konfessionsfreien. Auch einen Vergleich mit Deutschland, wo ja mittlerweile mehr Konfessionsfreie sind als katholische und evangelische zusammen. Man sieht, dass das in Österreich ungefähr parallel verläuft. Wir sind halt einfach nur dahinter zeitlich, aber es wird. Es gibt einiges zur staatlichen Finanzierung von Religionsgesellschaften. Es gibt eine Aufstellung mit verschiedenen Aspekten aus den Zahlen der sogenannten unabhängigen Opferschutzkommission, auch im Zeitverlauf. Alles eben verlinkt, nachvollziehbar. In Quellen, da sieht man halt, wie die durchschnittlichen Zahlungen zurückgegangen sind mit der Zeit und so weiter. Und was auch ganz interessant ist, ich habe seit dem Frühherbst dank des neuen Informationsfreiheitsgesetzes alle Bezirke, politischen Bezirke und Statutarstädte in Österreich angeschrieben mit einer Informationsfreiheitsanfrage, dass sie mir die Religionsaustritte aus den letzten Jahren schicken und auch aus dem aktuellen Jahr. Das heißt, wir haben jetzt eine regionale Verteilung der Religionsaustritte. Wir wissen zum Beispiel auch, dass es auch Austritte aus den Zeugen Jehovas, aus dem Islam, aus der Neuapostolischen Kirche und so weiter gibt. Und wir haben auch die Austritte des laufenden Jahres 2025. Das heißt, wir können eine Hochrechnung machen. Und die schaut momentan so aus, dass die katholischen Austritte ungefähr 10% unter dem Vorjahreswert sein werden, wenn jetzt im Dezember nicht irrsinnig viel passiert ist. Und die evangelischen dürften aber wieder auf einem ähnlichen Niveau wie das Jahr davor weitergehen.
Mhm. Und zwar ruf uns nochmal in Erinnerung, weil du hast das sicher präsent, wie das letzte Jahr war. Also ist das von welchem Niveau weg?
2024 war das zweite Jahr mit Rückgang. Den Rekord gab es 2022 mit 90.000 katholischen Austritten. Dann gab es einen kleinen Rückgang, dann gab es noch einen kleinen Rückgang und Heuer wird wahrscheinlich das dritte Jahr mit Rückgang sein. Ist schon vorgekommen, es gab danach immer wieder neue Rekorde. Und das bezieht sich nur auf die Austritte natürlich. Wichtig ist ja auch die Differenz aus Taufen und Sterbefällen. Und das steigt ja in den letzten Jahren stark an. Also auch gerade 2024 sind sehr, sehr wenige Taufen gemacht worden. Zwar noch mehr als 2020 in Corona, aber auch nicht mehr viel mehr. Und es gab ja keine weltweite Pandemie. Also ja, diese Informationsfreiheitsanfragen haben uns wirklich interessante Daten geliefert. Man kann sich regional anschauen, wie es sich entwickelt hat. Wo gibt es besonders viele Austritte? Wo gibt es eher weniger? Es ist zum Beispiel mittlerweile relativ klar, in den großen Städten sind die, die offen waren für einen Austritt, schon ausgetreten. Da ist die Basis einfach so klein, dass es da schon schwierig ist, so viele Austritte zu haben, wie zum Beispiel in Niederösterreich in einigen Regionen. Also ich finde es interessant zum Stöbern. Einige Regionen haben keine Daten. Das sind die, die nicht auf die Informationsfreiheitsanfrage rechtzeitig reagiert haben oder die Auskunft verweigert haben. Da werde ich dann nachfassen, weil wenn ich von mehr als 100 Bezirken die Daten bekommen habe ohne Probleme, dann haben die 3, 4, die das nicht liefern wollten, eigentlich schlechte Karten zu erklären, warum sie das nicht machen sollten.
Absolut, ja.
Interessant ist ja auch der Gesamtrückgang, nicht nur die Austritte, sondern so wie du zuerst schon gesagt hast, die Differenz zwischen Taufen und Sterbefällen, also die Gesamtzahl der wegfallenden Mitglieder, das ist ja das, was interessant ist. Denn im letzten Jahr waren die Austritte zwar weniger, aber Gesamtrückgang war relativ hoch. Ja. Ich glaube, das war die fünfthöchste Zahl überhaupt.
Genau. Ja, also das Angebot, das du hier geschaffen hast, ist absolut fantastisch. Finde ich richtig großartig und es macht richtig Spaß, herum zu stöbern in diesen Statistiken, vor allem auch aus konfessionsfreier Sicht, weil natürlich die Kurven in die richtige Richtung zeigen. Das ist ein bisschen wie, wenn man in Aktien investiert und alles schön nach oben geht. So schaut das auch hier aus. Und es ist wirklich erhellend, das im Zeitbezug zu sehen. Es ist die wesentlichen Werte da drin, also nicht, dass es unwesentliche Werte gibt, aber die großen Linien, wenn man schaut, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist in der Zusammensetzung der Bevölkerung, das ist schon relativ beeindruckend, das zu sehen, wie viel sich da in relativ kurzer Zeit und wenigen Generationen auch getan hat. Also danke, Ballas, großartig.
Sehr gerne. Dank gebührt auch an unseren Kollegen aus Vorarlberg, der ja letztes Jahr diese Aktion mit den Geschenken im Schuhkarton publik gemacht hat. Da geht es ja um eine evangelikale Gruppe, die die Menschen bietet, dass sie in einen Schuhkarton irgendwelche Geschenke hineingeben, streng nach Buben und Mädchen geteilt. Also es geht nicht, dass man irgendwie allgemein für Kinder interessante Geschenke macht. Und dann packen sie noch ihre eigenen Broschüren, Materialien für Missionierung dazu und geben das halt als ihre eigenen Geschenke von ihrer eigenen Aktion aus. Und ja, unser Kollege hat da die Schulen angeschrieben, die Bildungsdirektion angeschrieben. Die Aktion ist nicht beendet worden, aber die Schuhkartons 2024 waren um 900 herum und 2025 nur mehr 500. Also es haben durchaus einige Schulen darauf reagiert und diese Aktion dann nicht mehr durchgeführt. Ob dafür ausschlaggebend war, dass das eine evangelikale Gruppe macht oder dass es nicht die katholische Kirche macht, keine Ahnung, aber das Ergebnis ist nicht schlecht.
Ja, das ist großartig. Super, dass das geklappt hat. Dann widmen wir uns einmal mehr der Frage, ob die Scharia in Österreich Gültigkeit hat. Warum stellen wir uns diese Frage? Weil es einen Fall gab, der medial so abgehandelt worden ist, dass hier anscheinend ein weltliches Gericht darüber befunden hat, dass das Urteil eines privaten islamischen Schiedsgerichts durchgesetzt wurde. Also ein privates Schiedsgericht hat einen Vertrag von zwei Menschen, vermutlich Muslime, entschieden. In diesem Entscheid sollte ein Rechtsstreit nach islamischen Rechtsvorschriften beigelegt werden. Eine dieser beiden Parteien, die sich das eben privat vereinbart haben, ist zu einer Zahlung verurteilt worden. Der Mann in dem Fall wollte die Zahlung nicht leisten und hat vor einem weltlichen Gericht, also von einem normalen Gericht, dem Landesgericht Wien, argumentiert, dass diese Vereinbarung bzw. das Urteil des Scharia-Gerichts gegen die Grundwerte österreichischen Rechts verstoßen würde. Das Landesgericht Wien hat aber gegen ihn entschieden. Es hat einfach geprüft, ob die Bestimmungen des Vertrags und die Entscheidung des Schiedsgerichts konkret gegen österreichisches Recht verstoßen und festgestellt, dass das einfach nicht der Fall ist. Es war also eine normale Entscheidung eines privaten Schiedsgerichts, auf das sich die Parteien geeinigt haben. Das ist keine unübliche Praxis. Das ist in einem liberalen Rechtsstaat eigentlich, wenn man so will, ein Vorteil, vielleicht sogar ein Standortvorteil. Man kann sich in privaten Verträgen einfach ausmachen, wenn es Streitigkeiten gibt, dass man sich an eine Stelle wendet, die diese Streitigkeiten entscheidet. Davon ausgenommen sind Dinge, die im Familienrecht liegen. Also wenn da etwas nach Vorschriften in der Scharia entschieden wird, dann hat das andere Konsequenzen und Zulässigkeiten. Und so ist das eigentlich auch ganz nüchtern nachvollziehbar, dass das Landesgericht Wien so entschieden hat, konnte auch gar nicht anders entscheiden. Und dieser Vorteil oder diese Möglichkeit ist ja nicht auf islamische Rechtsvorschriften beschränkt, sondern man kann sich alle möglichen Dinge überlegen und als Grundlage heranziehen, hier seine privaten Entscheidungen oder die privaten Streitigkeiten von einer anderen Stelle entscheiden zu lassen. Also es gibt dazu natürlich Vorschriften und die sind in diesem Fall eingehalten worden. Jetzt ist natürlich aus politischer Sicht genau das passiert, was wir in Österreich erwarten dürfen, mit Hilfe des Boulevards. Und der Unterstützung mancher Medien ist da gesprochen worden von Dingen wie jetzt gilt die Scharia auch in Österreich. Und es haben sich sehr viele Menschen darüber echauffiert, dass oder über etwas aufgeregt, was tatsächlich gar nicht der Fall ist.
Dann hat natürlich auch die ÖVP, unsere Lieblingspartei für dummen Rechtspopulismus, darauf reagiert und sie hat angekündigt, dass sie die Scharia in Österreich verbieten will. Auf welcher Basis das passieren soll und wie konkret, das werden wir noch sehen, falls sie es nicht vergessen, dass sie diese Ankündigung mal auf wahrscheinlich ihrem Instagram gemacht haben und dann gleich wieder vergessen. Also,
ja, ich fürchte fast, dass die ÖVP das nicht vergessen hat. Wenn versuchen wir mal tatsächliche Kritik oder irgendein Tatsachensubstrat zu finden, das sich möglicherweise da ausmachen lässt. Wenn man jetzt den Wirkungsbereich der Scharia einschränken will, beziehungsweise ganz realpolitisch hier eine Situation verbessern wird, wo es vielleicht tatsächliche Probleme gibt, und das war in diesem Fall offensichtlich nicht der Fall, dann müsste man sich meines Erachtens auch das Islamgesetz genauer anschauen. Man müsste sich überlegen, welche Sonderrechte hier einer Religionsgesellschaft, die in dem Sinn gar keine ist, oder einem Verbund von Religionsgesellschaften eingeräumt wird. Also da, es gibt schon genügend Dinge, bei denen man hinschauen kann. Man sollte oder muss aber natürlich in der Formulierung der Problembestände präziser sein und genau differenzieren und nicht in einer Art und Weise pauschal Urteile fällen, die so einfach nicht stimmen. Das ist tatsächlich ein Problem, wenn auf diese Art und Weise öffentlich Politik gemacht wird.
Ja. Ich denke, überall, wo es zum Beispiel um internationale Verträge geht, ist es absolut notwendig, dass man sich auf eine von den beiden möglichen oder sogar mehreren möglichen Rechtsrahmen oder Ordnungsrahmen festlegt. Das ist ganz klar. Es gibt auch Bereiche, die vom allgemeinen Recht aus gutem Grund ausgenommen sind. Sagen wir im Boxring, wenn man dort mit einem Schlag zu Boden geschickt wird, sind die Konsequenzen andere, als wenn man auf der Straße von jemandem mit einem Kinnhaken zu Boden geschickt wird. Weil man sich an diese speziellen Regeln, die durchaus von den Regeln des Strafrechts abweichen, geeinigt hat und in diesem Kontext arbeitet. Wenn ich jetzt eine Waffe mitnehme in den Ring und meinen Gegner damit erledige, dann bin ich natürlich wieder voll haftbar, weil ich mich ja aus diesem Rechtsrahmen rausbewegt habe.
Ganz genau. So in etwa kann man sich das versinnbildlichen.
Und warum sollten zum Beispiel zwei französische Diplomatinnen und Diplomaten unter sich nicht französisches Recht, das sie kennen, für irgendwelche privaten Geschäfte ausmachen können? Es ist natürlich klar, wenn man nach Scharia-Gesetz ein Erbe verteilt und dabei Frauen grundsätzlich benachteiligt, dann widerspricht das den österreichischen Grundsätzen und dann wird das auch zu Recht von den Gerichten kassiert. Und das passiert schon und das passiert schon laufend. Also ich denke, dass die aktuelle Regelung auch im Einklang mit internationalen Regelungen auf diese Weise notwendigerweise da ist und auch ganz okay ist, wie sie ist.
Ja, wir werden sehen, welche Wendungen das noch nehmen wird.
Ja, dann können wir zu etwas Lustigerem kommen. Wir haben in Österreich einen Streisand-Effekt. Im Wiener Künstlerhaus findet zurzeit eine Ausstellung mit dem Titel »Du sollst dir ein Bild machen« statt. Es werden Exponate von verschiedenen Künstlern zum Thema Christentum ausgestellt. Darunter sind Stücke wie zum Beispiel ein Frosch am Kreuz oder eine Maria mit Kind am Schoß und in entblößten Brüsten. Es hätte kaum jemand von dieser Ausstellung Notiz genommen, wenn sich nicht die üblichen Empöristen darüber echauffiert hätten. Die österreichische Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum. Ja, PFP. Hat sogar eine Online-Petition gegen die Ausstellung gestartet. Und auf den Zug mussten selbstverständlich auch Politiker der ÖVP und FPÖ aufspringen, wie zum Beispiel die ÖVP-Kultursprecherin Judith Engelmann, die meinte, dass die Kulturschau geschmacklos wäre und es wahrscheinlich niemand wagen würde, sich so über den Islam auszulassen. Der Kultursprecher der FPÖ, Wendelin Mölzer, sieht zutiefst verletzende Darstellungen christlicher Symbole in den Exponaten und möchte in einer parlamentarischen Anfrage Aufklärung darüber, ob öffentliche Gelder geflossen sind. Ja, und natürlich hat sich auch Herbert Kickl am 1. Dezember auf Facebook über die armseligen Künstler mokiert. Denn man stelle sich einmal den Aufschrei der Woken vor, wenn es um eine andere Religion ginge. Und auch die Bundes-ÖVP meldet sich zu Wort. Zitat, die Darstellung der heiligen Mutter Maria als Transfrau, Palästina-Flaggen auf der Votivkirche, die Darstellung von Jesus Christus am Kreuz als Frosch, das geht nicht. An alle Linken, lasst unsere Religion in Ruhe. Religionsfreiheit hat ihre Grenzen, genauso wie die Freiheit der Kunst. In einem Punkt gebe ich der ÖVP sogar recht, Religionsfreiheit hat tatsächlich ihre Grenzen. Genau dort, wo die Freiheit anderer beginnt und wo andere durch Religion belästigt werden. Interessanterweise haben sich aber der Diözesanbischof Hermann Glättler die Ausstellung mit dem Prädikat unbedingt anschaut und Dompfarrer Toni Faber mit den Worten herausragende Werke gelobt. Also man hat auch andere Stimmen.
Du meinst, Christen sind sich nicht einig?
Schaut ganz wow. so aus. Ja. Aber sie können auch noch härter, denn auch der Kurator der Religionsausstellung sagt, es geht nicht um billige Provokation. Und Günther Oberhollenzer leitet das Wiener Künstlerhaus und ist wegen der Show seit Wochen mit beleidigenden E-Mails und Sühnegebeten konfrontiert. Also da sieht man wieder die tolle Feindesliebe der besonders Frommen. Ja, für mich stellt sich die Frage, warum sich Gläubige und Politiker, die sich als Verteidiger des Christentums sehen, derart über diese Ausstellung aufregen. Es wird ja niemand gezwungen, sich diese Exponate anzuschauen.
Doch. Ich kann ein gutes Beispiel sagen. Vor kurzem hat der Jan Ledohowski von der Plattform Christdemokratie gepostet, dass er mit mehreren Geflüchteten aus Ländern aus dem Nahen Osten dort war, die halt christlich sind. Und die haben sich alle traumatisiert gefühlt dort. Mhm. Also zumindest er hat diese drei offensichtlich dazu gebracht oder gezwungen, dass sie sich das anschauen und sich dort traumatisieren.
Auch eine Runde Mitleid für die armen Christen. Also ich sage, wer sich dadurch verletzt fühlt, der muss nicht hingehen. Mhm. Und für alle anderen, die sich diese Ausstellung anschauen, gilt, ein bisschen Blasphemie schadet nie.
Ja, Es gibt viel dazu zu sagen, natürlich. Also wo beginnen wir? Natürlich, du hast recht. Also wer sich das nicht anschauen will, der soll sich es einfach nicht anschauen. Ganz einfach. Die Frage ist immer bei allen Handlungen in Gesellschaft und menschlichem Leben, wer trägt denn eigentlich wirklich Schaden? Und sind das Privatpersonen? Ist das die Gesellschaft, die Umwelt, die Gesundheit, was auch immer? Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Man kann wirklich einfach wegschauen. Es gibt genügend Triggerwarnungen, wie man das neu sagt, und man kann sich einfach davor in Sicherheit bringen, wenn man davon nicht belästigt werden will. Abgesehen davon ist die tatsächliche Aufregung natürlich gekünstelt und gespielt. Nie im Leben glauben wir, dass sich wirklich irgendjemand davon ernsthaft verletzt fühlen kann. Das halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Aber wenn es so ist, dann muss man sich vielleicht einmal bei der Person anschauen, was sonst irgendwie nicht stimmt. Und das meine ich nicht despektierlich, sondern ich glaube wirklich, dass dann ein gröberes Problem vorliegt. Und was die ÖVP hier abzieht, das ist schon wieder mal völlig daneben. Also was da auf Instagram passiert, und wir werden das sicher auch in weiteren Folgen immer wieder thematisieren, das verstehe ich gar nicht, weil das schaut sich offensichtlich niemand an, was da gepostet wird. Wenn da eine Ausstellung, die im Künstlerhaus stattfindet, vermischt wird mit einer Aktion, bei der palästinensische Flaggen auf der Votivkirche gehisst werden, also da werden einfach Dinge miteinander in Verbindung gebracht, die nichts miteinander zu tun haben, und dann pauschal zu sagen, die Linken sollen uns da irgendwo in Ruhe lassen, es geht natürlich auch überhaupt gar nicht. Also wie man auf solche Ideen kommen kann, solche Dinge so derart zu framen, also ich weiß schon, wie man auf solche Ideen kommen kann, aber es hilft einem ordentlichen Diskurs über die Sache überhaupt nicht. Und dritter Punkt, die Reaktion der katholischen Kirche ist also eigentlich beruhigend und so, wie es sein soll. Also es ist ja ein Zusammenleben in einem grundsätzlich säkularen Staat, wie es unserer ist, mit all seinen Fehlern, die wir immer kritisieren, sonst gäbe es uns ja nicht. Aber dieses Zusammenleben zwischen Gläubigen und Ungläubigen ist ja eigentlich problemlos möglich. Und es machen eigentlich sehr stark diejenigen zu einem politischen Problem, die daraus für sich selbst irgendwie einen Vorteil suchen oder versuchen, und das tun sie ja dauernd, einen Kulturkampf zu inszenieren, der weit über die tatsächliche Problemlage hinausgeht und damit eigentlich die Dinge viel schlimmer macht. Und das ist das eigentlich Ärgerliche daran, dass da Menschen gegeneinander in Stellung gebracht werden, die relativ entspannt miteinander umgehen können. Und ich war ja auch selbst in dieser Ausstellung. Ja, ich meine, ich kann gar nicht die Harmlosigkeit gar nicht in Worte fassen. Ich habe auch wirklich zu keiner Sekunde irgendwo dort gedacht, dass damit Kritik an Religion, dem Christentum oder der katholischen Kirche geübt wird. Ich hätte das überhaupt so gar nicht empfunden. Das ist einfach wirklich nur eine künstlerische Auseinandersetzung damit. Also da gibt's wirklich wesentlich härtere Vorgangsweisen auch im Kunstbereich.
Ja.
Und wenn man sich über das schon echauffiert, dann hat man wirklich ein sehr dünnes Nervenkostüm.
Ja, ich sehe das ähnlich.
Genau darum habe ich ja gesagt, das sind die üblichen Empiristen, die sich darüber echauffieren und die insofern Kapital daraus schlagen wollen, dass sie halt eben die Gesellschaft spalten wollen und sich als Verteidiger des christlichen Abendlandes darstellen wollen. Nichts anderes ist das.
Das hat halt dazu geführt, dass jetzt zum Beispiel der Frosch am Kreuz jetzt sicher schon 3-4 Mal im Standard abgebildet wurde. Also wenn ihr Ziel war, dass möglichst wenig Leute dieses Bildes ansichtig werden, weil ihre religiösen Gefühle dadurch verletzt werden können. Ich weiß nicht, warum sie einen Frosch als Jesus Christus oder Jesus Christus als Frosch ansehen wollen unbedingt. Aber das scheinen sie zu wollen. Also hätte es diese Aufregung nicht gegeben, hätten die Leute, die nicht an den neuen Ausstellungen im Künstlerhaus Wien interessiert sind, nichts davon erfahren. Seither sind aber auf alle möglichen Webseiten in Zeitungen, wo man einfach ahnungslos die nächste Seite aufblättert, genau diese Abbildungen zu sehen, die wir teilweise lustig oder teilweise etwas langweilig auch finden. Aber angeblich ihre Religionsgenossinnen und Genossen davon verletzt werden oder traumatisiert werden. Also du hast es genau richtig gesagt, Streisand-Effekt. Diese Empörung hat dazu geführt, dass manche Leute gedacht haben, oh, wenn sie das abdrehen wollen, dann gehen wir noch schnell hin und schauen es uns an. Ich war auch dort. Ich fand auch, es ist eine künstlerische, teilweise erfrischende Auseinandersetzung mit dieser ganzen Bildersprache, mit diesem ganzen Stil, den wir halt in Österreich ständig sehen. Also auf meiner Spazierstrecke stehen zum Beispiel zwei Kreuze, einmal aus Stein und einmal aus Holz, neben der Straße. Das ist so am Land in Österreich. In einigen Sälen habe ich mir auch gedacht, okay, eigentlich war es für heute schon genug mit Kreuzen, auch weil es natürlich kreativ ist, Kreuze aus zufälligen Spielwürfeln zu bauen. Das fand ich wieder cool. Aber es ist letztendlich christliche, klassische Ikonografie, Stil, einfach in die heutige Welt, in die heutige Gesellschaft mit heutigen Mitteln übersetzt und nicht mehr und nicht weniger.
Ganz genau. Es ist eine fast schon eine Vergegenwärtigung. Letztendlich, die Kirche hätte das auch gut für sich selbst nützen können eigentlich. Man hat ja auch diese Abbildungen von Hansi Hinterseer, wie er da im Boot fährt, die sehr ähnlich ist zu Abbildungen von Jesus, wie er im Boot steht, der Menschenfischer. Also auch dieser Beichtstuhl, bei dem man sich einsperren kann und mit der KI oder an die KI beichten kann, solche Sachen. Also letztendlich, man würde sich erwarten ja auch von einer Religionsgesellschaft, dass sie da auch ein wenig zumindest den Diskurs mit der Gegenwart und aktuellen Entwicklungen sucht. Dabei sind ja die Sachen eh alle gar nicht so aktuell. Also die Empörung ist schon erstaunlich, die man da finden kann.
Ja, das Schöne daran ist, dass diese Empörung ja Wellen schlägt und nicht nur in Österreich geblieben ist, sondern über die Grenzen hinausgeht. In jedem katholischen Käseblatt und in jedem katholischen Forum wird darüber berichtet. Also ja, sie schlägt Wellen und lockt vielleicht auch noch mehr Besucher an, was auch nicht schlecht ist.
So, meine Lieben, ich denke, wir haben genug beigetragen, die Welt ein kleines Stück konfessionsfreier zu machen, säkularer zu machen. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Ja, das tun übrigens auch andere, zum Beispiel unsere Podcast-Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, der Ketzer-Podcast, schöne Grüße und man glaubt es nicht. Beide absolut zu empfehlen in den kurzen Perioden, in denen wir keine neuen Folgen haben. Auf YouTube gibt's auch Atheismus TV, auch sehr empfehlenswert. Links in den Shownotes und vielleicht kommt ihr mal in die Signalgruppe, um mit uns direkt plaudern zu können. Und ja, sonst bis zum nächsten Mal. Danke.
Auch ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.